Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Die Folgen der Zweitwohnungsinitiative, der Bauboom in We, im Wallis und der Streit um die Andermatter Bergbahnen. Schaut von Bergen und Tal quasi als Schwerpunkt unserer Sendung. Dann 11% Erwerbslosigkeit in der EU und eine Jugendarbeitslosigkeit von bis zu 50% in Europa.
Ein Problem der Eurozone ist ja, dass die Arbeitskräfte längst nicht so mobil sind wie in den USA.
Ein Gespräch mit der EU-Integrationsexpertin Daniela Schwarzer und
7,4% waren es? 7,4%. Das ist... Das gebe ich ganz offen zu, das ist mehr, als wir erwartet hätten.
Mehr als erwartet, warum die Piratenpartei in Deutschland so erfolgreich ist. Zurzeit kommt sie in nationalen Umfragen sogar auf 12%. Echo der Zeit am Mikrofon Peter Vögeli. Wir beginnen mit dem Konflikt zwischen Berg und Tal. Am 11. März nahm das Schweizer Stimmvolk die Zweitwohnungsinitiative von Umweltschützer Franz Weber an. Und seither wird gestritten, was die Initiative genau vorschreibt. Heute hat deshalb zum ersten Mal eine hochkarätige Arbeitsgruppe die Umsetzung diskutiert, ohne die Gräben zu überwinden. Pascal Krauthammer.
Die Bergkantone sind mit weitreichenden Forderungen in die Gespräche eingestiegen. Sie wollen, dass die Plafonierung der Zweitwohnungen auf 20% erst im nächsten Jahr in Kraft tritt. Zudem soll es für strukturschwache Gebiete Ausnahmen geben. Die Vertreter der Zweitwohnungsinitiative dagegen wollen eine rasche und konsequente Umsetzung. Auch nach der ersten Sitzung gibt sich Pierre Schiffel vom Initiativkomitee unnachgiebig.
Nein, über Inkrafttreten sind wir nicht kompromissbereit. Die Bundesverfassung ist ja ganz klar. Diese Bestimmung ist jetzt in Kraft getreten und da gibt es keine andere Möglichkeit, das auszulegen.
Ganz anders sehen dies die Kantone, zum Beispiel Christoph Neuhaus, Regierungsrat aus dem Kanton Bern und Vertreter der Baudirektorenkonferenz.
Ich habe das kommuniziert und war überzeugt, vor der Abstimmung bis am 1.1.13 kann im Prinzip normal bewilligt werden. Das ist jetzt in Frage gestellt. Die Haltung unsererseits hat sich in diesem Sinn nicht geändert, aber die gilt es jetzt zu klären, wer Recht hat oder zumindest wer Recht bekommt.
Der Kampf ums Recht ist also voll im Gang. Stefan Scheidecker, Vizedirektor des Bundesamts für Raumentwicklung, leitet die Arbeitsgruppe. Er ist zuversichtlich, dass bei der Definition von Zweitwohnungen und bei gewissen Regelungen für strukturschwache Regionen Kompromisse möglich sind. Schwieriger sei die Frage, ab wann die Initiative gilt.
Also es ist nicht davon auszugehen, dass in allen Punkten Konsens erreicht werden kann. Und dann wird letztlich der Bundesrat politisch entscheiden müssen, welche Option ihm die sinnvollere und richtige scheint. Also es ist der Bundesrat, der letztlich entscheiden muss und wir werden einfach Transparenz schaffen, was Meinungsdifferenzen anbetrifft.
Ende April trifft sich die Arbeitsgruppe zur zweiten Aussprache in Sachen Zweitwohnungsinitiative.
Über die Folgen der Zweitwohnungsinitiative für We im Wallis sprechen wir gleich. Zunächst aber die Einigung im Streit um die Bergbahnen im Skigebiet Andermatt-Sedrun in den Nachrichten mit Georg Aftermauer.
Der ägyptische Investor Sami Sawiri will die beiden Sportbahngesellschaften im Skigebiet von Andermatt und Sedrun übernehmen. Sein Unternehmen, das das Feriendorf in Andermatt baut, unterbreitet den Aktionären ein Angebot. Die Planung des Zusammenschlusses der Skigebiete am Oberalpass war in den letzten Monaten wegen Meinungsverschiedenheiten ins Stocken geraten. Wenn Männer statt Militärdienst Zivildienst leisten wollen, soll weiterhin ein Gesuch eingereicht werden. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats will die Hürden für den Zivildienst nicht wieder erhöhen. Seit 3 Jahren müssen Männer, die zivilen statt militärischen Dienst leisten wollen, nicht mehr zur Gewissensprüfung antreten, sondern nur den Tatbeweis der längeren Dienstzeit erbringen. Nach dieser Neuerung stieg die Zahl der Zivildienstgesuche stark an. Der Bundesrat verschärfte daraufhin die Zulassungsregeln, worauf die Zahl der Gesuche wieder zurückging. In der Schweiz sollen christliche Symbole keine Sonderstellung erhalten. Die Staatspolitische Kommission des Ständerats empfiehlt, eine parlamentarische Initiative abzulehnen. Der Entscheid fiel knapp. Der Nationalrat hatte den CVP-Vorstoss angenommen, der religiöse Symbole schützen will. Damit reagiert der Vorstoss auf die Forderung eines Freidenkers im Kanton Luzern. Er hatte verlangt, dass sein Kruzifix aus einem Klassenzimmer entfernt wird. Jeder 10. Bauer in der Schweiz hat letztes Jahr nach Bio-Richtlinien produziert. Die Organisation Bioswiss zählte damit erstmals seit 7 Jahren wieder mehr Einsteiger als Aussteiger. In den Läden erreichten Bio-Lebensmittel einen Anteil von 6%. Die Sozialdemokratische Partei sieht Probleme bei der Zuwanderung in die Schweiz. Besonders in der Region Zürich und in der Region Genf seien die Grenzen des Wünschbaren überschritten. In den beiden Regionen würden internationale Firmen mit tiefen Unternehmenssteuern angelockt. Das ziehe zwangsläufig Einwanderung nach sich, was den begrenzten Wohnraum zusätzlich verteure. Es brauche deshalb eine politische Steuerung der Zuwanderung, fordert die SP. Die baselstädtische Regierung stellt die Sicherheit des französischen Kernkraftwerks Fessenheim erneut in Frage. Aufgrund von aktuellen Stresstests geht Basel-Stadt davon aus, dass im Fall eines Erdbebens in etwa weniger Stunden die Kernschmelze eintreten könnte. Die Resultate zeigten, dass im schlimmsten Fall die Kühlung und die Stromversorgung versagen könnten. Die Kantonsbehörden würden sich deshalb fragen, warum das AKW Fessenheim 40 Kilometer vor Basel nicht abgeschaltet werde. Die meisten Kantone haben im letzten Jahr finanziell positiv abgeschlossen. Von den 22 Kantonen liegen die bereinigten Staatsrechnungen vor. 17 davon schließen mit einem Einnahmenüberschuss ab. Der Hauptgrund sind höhere Steuereinnahmen als erwartet. Den größten Ausreißer nach oben gab es in der Waadt, die einen Überschuss von 340 Millionen Franken erzielte. Der Kanton Zürich zum Beispiel muss hingegen ein Defizit von 1,7 Milliarden Franken hinnehmen, wegen der Sanierung der kantonalen Pensionskasse. Auf dem Dach des Islamischen Kulturzentrums in Langenthal im Kanton Bern darf kein Minarett gebaut werden. Dies hat das kantonale Verwaltungsgericht entschieden und eine Beschwerde der Minarettgegner gut geheißen. Das Minarett sei ein reines Symbolbauwerk und deshalb laut der Gemeindebauordnung nicht zulässig. Das Verwaltungsgericht konnte deshalb die Frage offen lassen, welche Tragweite das Ja zum Verbot von Minaretten in der eidgenössischen Volksabstimmung hat. Die beiden Schriftsteller Peter Bixel und Giovanni Orelli erhalten dieses Jahr den größten Preis der Schiller-Stiftung. Der Solothurner und der Tessiner bekommen für ihr Lebenswerk je 30.000 Franken. Unter anderem zeichnet die Stiftung auch den Basler Felix Philipp Ingold und den Waadtländer Nicolas Verdon aus mit je 10.000 Franken. An der Curling-Weltmeisterschaft in Basel hat die Schweiz zum 5. Mal verloren. Das Schweizer Team um Skip Jan Hauser musste sich gegen Kanada erst im Zusatzend mit 6-7 geschlagen geben. Heute Abend steht die Schweiz erneut im Einsatz gegen Dänemark. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.259 Punkten minus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.214 Punkten minus 0,4%. Der Euro wird zu 1 Franken 20,38 gehandelt, der Dollar zu 90 Rappen 26. Das Wetter. Morgen regnet es gebietsweise, besonders im Jura und in den Alpen. Im Norden und in den Alpen zeigt sich aber auch zeitweise die Sonne. Die Temperaturen im Norden bei 15 und im Süden bei 13 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Die Zweitwohnungsinitiative hat einen perversen Effekt im Wallis.
Pour cette année, effectivement, c'est l'effet pervers de la loi Weber,
sagt der Bürgermeister der Gemeinde Wä. Dann:
Ich bin sehr, sehr froh. Ich bin viel froher, als ich aussehe.
Der ägyptische Investor Sami Samiris über die Einigung im Streit über das Skigebiet Andermatt-Zedrun. Dann die Frage bei der lecken Nordsee-Plattform. Wie dreht man dem Gas die Luft ab? Die Gretchenfrage beim Essen. Macht es Sinn, gesundes Biofood für Fertiggerichte zu verwenden? Und die politische Frage. Warum ist die deutsche Piratenpartei so erfolgreich und wie lange? Zunächst ins Wallis. Seit dem Jahr zur Zweitwohnungsinitiative vom 11. März boomen in gewissen Walliser Gemeinden die Baugesuche. Und genauso die Angst vor einem Bauverbot, besonders in Gemeinden, die in der Nähe von Skigebieten liegen und die 20%-Quote an Zweitwohnungen bereits ausgeschöpft haben. Westschweiz-Korrespondent Thomas Guterson. Voilà.
Noël Bonjour vom Walliser Amtsblatt geht die öffentlichen Baugesuche der letzten Wochen durch.
Il y en a quand même pas mal. Dans la commune d'Anivier, il y en a plusieurs. La commune de Bagne, voyez,
in einigen Gemeinden habe es recht viele, sagt sie. So zum Beispiel in der Gemeinde Bagne, wo der Ferienort Verbier liegt oder in der Gemeinde Anivers, im Val d'Anivers, oberhalb von Sierre. Dort wurden noch in derselben Woche nach dem Abstimmungssonntag 21 Baugesuche für Chalets gestellt. Typische Zweitwohnungen. Nicht alle Walliser Gemeinden sind aber gleichermaßen vom Anstieg der Baugesuche betroffen. Es sind hauptsächlich touristische Orte, welche längst mehr als 20% Zweitwohnungen haben, sagt Noël Bonjour vom Walliser Amtsblatt. Die Gemeinde Vais hat ebenfalls mehr als 20% Zweitwohnungen. Sie ist an das Skigebiet Les Quatre Vallées angeschlossen, zu dem auch Nanda, Verbier oder Vesona gehören. Das kleine Dorf am Eingang des Val d'Hérens macht aber nicht den Eindruck, als sei es ein beliebtes Feriengebiet. Kaum einer hält hier an, die meisten Autos fahren weiter nach Evolin, weiter hinten im Tal. Ein Bauer bringt mit dem Traktor sein Holz ins Trockene. Ins Trockene bringen wollen viele Bewohner von Vais auch ihre Grundstücke. In den letzten drei Wochen wurden hier knapp 20 Baugesuche eingereicht. Der Bürgermeister von Vais, Danny De Fago, ist nicht überrascht. Es sind viele Baugesuche für die Gemeinde, bei einem Schnitt von 11 Gesuchen pro Jahr. Nun sind es innerhalb dreier Wochen fast doppelt so viele. Die Leute sind verunsichert. Sie haben Angst, dass sie ihr Land wegen der Initiative nicht mehr bebauen dürfen und es deshalb an Wert verliert, sagt der Bürgermeister. Deswegen versuchen die Leute so schnell wie möglich ihr Land zu verbauen, bevor es zu spät ist. So wie Beatrice Rocha. Sie betreibt seit 25 Jahren den Kiosk in Vais.
Ich bin Propriétaire de terrain et puis que malheureusement.
Sie besitzt etwas Land und weiß nicht, was sie damit tun soll. Eigentlich wollte sie später einmal ein Chalet darauf bauen. Wegen der Zweitwohnungsinitiative hat sie aber das Baugesuch schon jetzt eingereicht. Irgendwie müsse ja auch sie ihr Leben verdienen, meint Beatrice Rocha. Auch der Immobilienmakler Jean-Louis Rüder hat bereits seine Gesuche eingereicht. Für ihn hat der Ansturm der Baugesuche ganz klar mit der Initiative zu tun.
Je pense que si on n'avait pas eu cette loi Weber, la commune de Vais aurait mis à l'enquête publique peut-être deux chalets ou trois chalets cette année sur son territoire.
Ohne das Zweitwohnungsverbot hätte die Gemeinde Vais vielleicht nur zwei oder drei Baugesuche erhalten. Nun seien es aber viel mehr. Die Initiative habe einen gegenteiligen Effekt erzielt, sagt Jean-Louis Rüder, der früher einmal Gemeindepräsident von Vais war.
Pour cette année, effectivement, c'est l'effet pervers de la loi Weber.
Denn wer dieses Jahr eine Bauerlaubnis erhält, hat immerhin drei Jahre Zeit, um ein Chalet zu bauen. Eine Baugenehmigung ist drei Jahre lang gültig. So können die Gesuchsteller den Volksentscheid vom 11. März zumindest noch etwas hinauszögern, falls das zukünftige Gesetz wirklich eine solche Frist gestattet. Die für den Wohnungsbau zuständige Ministerin, Bundesrätin Doris Leutert, hat vor zwei Wochen schon bekannt gegeben, dass für Gemeinden wie Vais ein sofortiger Baustopp gilt. Davon will der Bürgermeister von Vais, Danny De Fago, aber nichts wissen.
Tous ces dossiers de demande d'autorisation de bâtir qui arrivent, on les traite tout à fait normalement, selon la procédure habituelle.
Er werde die Dossiers ganz normal weiter bearbeiten wie bisher und sie auch genehmigen, solange nicht klare Anweisungen aus Bern kommen. Damit ist er nicht allein. Viele Gemeindepräsidenten im Wallis ignorieren die Worte der Bundesrätin. Für sie tritt die Initiative erst am 1. Januar 2013 in Kraft.
Wir bleiben beim Tourismus. Der ägyptische Investor Sami Saviris braucht ein großes Skigebiet für sein Luxusresort in Andermatt. Doch der geplante Ausbau der Region Andermatt und Sedrun führte zu einem handfesten Streit zwischen den beteiligten Bergbahnen und der schwedischen Firma Skistar. Doch nun ist eine Lösung in Sicht. Sami Saviris will gleich selbst die Mehrheit der beiden Bergbahnen in Andermatt und Sedrun übernehmen. Miriam Eisner.
Monatelang war zwischen den beteiligten Unternehmen verhandelt und gestritten worden, wie sie sich für den Ausbau des Skigebietes zwischen Andermatt und Sedrun organisieren wollen. Heute präsentierten Sami Saviris und die beiden Bahnunternehmen hoch oben auf dem verschneiten Oberalppass ihren Lösungsvorschlag. Der ägyptische Investor, der in Andermatt das große Tourismusresort baut, ist erleichtert.
Ich bin sehr, sehr froh. Ich bin viel froher, als ich aussehe. Ich kann ja euch nur eins sagen, das ist für uns ein Meilenschritt, der hilft uns beim Verkauf, der hilft uns bei der Glaubwürdigkeit bei den Banken, weil es nicht nur ums Ski und um die Pisten geht, sondern es geht um das Gesamtobjekt Andermatt.
Geplant sind in der neuen Skiarena 17 neue Bahnen, Skilifte und Beschneiungsanlagen. Dafür wird mit Investitionen von 130 Millionen Franken gerechnet. Um dieses Großprojekt zu stemmen, soll jetzt eine neue Aktiengesellschaft als Dach über die bestehenden Bahnunternehmen in Andermatt und Sedrun entstehen. Saviris bietet den Aktionären an, entweder ihre Anteile einzutauschen gegen eine Beteiligung am neuen Unternehmen. Wer das nicht will, kann seine Aktien an ihn verkaufen. Die beteiligten Unternehmen sind zuversichtlich, dass die Aktionäre das Angebot annehmen. Die Verwaltungsräte haben sich heute positiv zum Vorschlag geäußert. Auch Franz Steinecker, der Verwaltungsratspräsident der Andermatt-Gotthard-Sportbahnen. Er ist zwar nach wie vor skeptisch, ob die Rechnung beim geplanten Riesenprojekt aufgeht, aber Saviris Angebot sei fair.
Wir haben einfach ein Angebot, das unseren Aktionären das Risiko deckt und nicht, dass sie für ein Projekt Saviris ins Risiko gehen müssen. Und wir können den Aktionären uneingeschränkt empfehlen, zu wählen, ob sie verkaufen wollen oder tauschen wollen.
Bis im Juni sollen sich die Aktionäre nun entscheiden. Auf Bündner Seite muss die Gemeinde Tujec als Mehrheitsaktionärin der Bergbahn über den Aktienverkauf abstimmen. Falls die Übernahme klappt, will Sami Saviris sich um die weiteren Schritte kümmern. Er will als Betreiberin der neuen Skiarena die schwedische Firma Skistar an Bord holen und ihr allenfalls auch die Mehrheit des neuen Unternehmens überlassen.
Ja, im Endeffekt hoffen wir alle, ich glaube auch die beiden Gesellschaften, dass Skistar weiterhin als der Partner agiert, der das übernimmt.
Die Regierungen von Uri und Graubünden haben die Richtpläne bereits abgesegnet. Jetzt steht die Bewilligung durch den Bundesrat an. Und ebenfalls noch zu verhandeln sind Einsprachen unter anderem von Umweltorganisationen. Wenn alles nach Saviris Plänen läuft, soll im Jahr 2013 bereits mit dem Bau der ersten neuen Bahnen begonnen werden.
Seit gestern sind die neuesten Arbeitslosenzahlen der EU bekannt. Und sie sind schlecht genug. 17 Millionen suchen Arbeit, das sind 10,8%, fast Rekordniveau, seitdem die EU diese Zahlen erfasst. Bei den unter 25-Jährigen ist sogar jeder Fünfte ohne Arbeit, in Spanien und Griechenland sogar jeder Zweite. Was bedeutet diese Spaltung Europas in einen Süden mit hoher und einen Norden mit geringer Erwerbslosigkeit? Daniela Schwarzer leitet bei der Berliner Stiftung für Wissenschaft und Politik die Fachgruppe EU-Integration. Meine Frage an Sie, kommt es nun zu einer Migrationswelle in Europa?
Sicherlich nicht. Ein Problem der Eurozone ist ja, das hat man jetzt in den letzten Jahren, seit wir den Euro haben, seit 1999 gesehen, dass die Arbeitskräfte längst nicht so mobil sind wie in den USA. Ein Problem dabei ist sicherlich die Sprachbarriere, denn wenn Sie als Portugiese in den Niederlanden arbeiten möchten, dann kommen Sie in ein Umfeld, wo eben erwartet wird, dass Sie zumindest Englisch können, wenn nicht sogar Niederländisch. Das Gleiche ist, wenn Sie nach Deutschland migrieren. Das bedeutet also, wir haben hier letztendlich mit immobilen Bevölkerungsgruppen zu tun. Das ist nicht nur wegen der Sprache, das ist auch, weil die kulturelle Verankerung in Europa eine größere Rolle spielt, die Nähe zur Familie in vielen südeuropäischen Staaten einfach ein hohes Gut ist und deshalb man sich schwerer tut, das Land zu verlassen. Und deshalb ist es eben so, dass der europäische Arbeitsmarkt sich nicht so einfach über die Grenzen hinweg ausgleicht.
Das heißt, der Binnenmarkt ist, was die Menschen betrifft, ein Mythos?
Der Binnenmarkt ist theoretisch fast komplett. Es gibt noch ein Problem bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen. Aber ich sage mal so, für ein gut ausgebildetes Bevölkerungssegment oder zumindest eines, was Englisch kann, ist Migration möglich. Man hat das gesehen in den letzten Jahren, bevor die Finanzkrise zugeschlagen hat, sind beispielsweise sehr viele Mittel- und Osteuropäer, insbesondere Polen, nach Großbritannien und Irland ausgewandert, die dann eben mit ausreichenden Englischkenntnissen in der Lage waren, sich dort in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Aber tatsächlich ist es so, dass eben jetzt festgestellt wird, dass in die Ausbildung zum einen im sprachlichen Bereich mehr investiert werden muss. Es gibt ja hohe Nachfragen beispielsweise nach Deutschkursen in den Goethe-Instituten vieler südeuropäischer Länder. Und zum Zweiten muss insgesamt im Bereich der Qualifikation mehr gemacht werden. Nicht nur, um die hohen Jugendarbeitslosigkeitsraten in den Ländern selbst zu bekämpfen, sondern auch, um diese Leute zu qualifizieren, in anderen europäischen Ländern mit einem nötigen Ausbildungsstand dann eben Arbeit zu finden.
Heißt das, die Arbeitssuchenden, die auch genügend qualifiziert sind, würden nach Deutschland gehen, wenn sie Deutsch könnten? Oder ist der Trend nach wie vor nach Großbritannien wegen des Englisch?
Ja, es ist sicherlich einfacher, nach Großbritannien zu gehen, weil in fast allen Ländern Südeuropas auch Englisch als erste Fremdsprache unterrichtet wird. Deutsch steht da hinten an. Aber wenn Deutsch eben trotzdem gelernt wird in der Schule oder durch die Familie oder wie auch immer, dann besteht natürlich die Bereitschaft. Wir haben aber trotzdem geringere Anteile von Immigranten bei uns im Land, was eben auch daran liegt, dass wenn schon mal Flüsse von Arbeitskräften in ein Land gegangen sind, dann gibt es Kontakte, dann gibt es Beziehungen und dann zieht man dort leichter hinterher. Aber ich denke schon, dass wir in Deutschland mit unserem großen Fachkräftemangel, der eben jetzt vorhanden ist und der in den nächsten Jahren stärker wird, sicherlich auch überlegen werden müssen, ob wir eine aktive Anwerbepolitik in Ländern machen, wo Kräfte bereitstehen, die zumindest ein gewisses Ausbildungsniveau haben, wo man dann ansetzen kann und weiter ausbilden kann bei uns.
Die Frage ist natürlich, werden die Arbeitslosen auch gebraucht? Haben sie die richtigen Qualifikationen oder gibt es eine strukturelle Arbeitslosigkeit in Europa?
Es gibt einige Länder, wo die strukturelle Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, beispielsweise Spanien, beispielsweise Griechenland, wo der Anteil bei 50% liegt, der unter 25-Jährigen, die überhaupt nicht den Eintritt in den Arbeitsmarkt schaffen. Und das sind Leute, die man sicherlich nicht einfach so in ein anderes Land bringen kann und die dann sofort anknüpfungsfähig sind für den dortigen Arbeitsmarkt. Insgesamt muss in den Ländern, die dieses große Problem haben, der Integration von Absolventen oder eben jungen Menschen, die eine Ausbildung beendet haben, in den Arbeitsmarkt darüber nachgedacht werden, wie vielleicht ein besseres Ausbildungssystem aufgebaut werden kann, wo die Berufspraxis eine höhere Rolle spielt. Und es ist kein Zufall sicherlich, dass das duale Ausbildungssystem, was in Deutschland über Jahre sehr viel Erfolg hatte, von diesen Ländern genau angeschaut wird und gefragt wird, was können wir davon bei uns machen, um genau diesen Übertritt zu erleichtern.
Die Jugendarbeitslosigkeit europaweit ist 22%. In gewissen Ländern ist sie sogar über 50%. Es gab schon soziale Proteste. Glauben Sie, dass diese Proteste sich nun auch noch verstärken werden?
Ich befürchte, dass sie sich verstärken werden, denn in diesen Ländern, die Sie genannt haben mit der hohen Jugendarbeitslosigkeit, stehen noch ganz viele andere Reformen an. Und wenn beispielsweise liberalisiert wird in bestimmten Sektoren, wenn Beamte entlassen werden, wenn Reformen durchgeführt werden, die bei Unternehmen zu höheren Entlassungen führen, weil der Wettbewerbsdruck wächst, dann ist das kombiniert mit der hohen Jugendarbeitslosigkeit natürlich ein ungeheures Protestpotenzial im Land. Das bedeutet, es kann da Solidarisierungseffekte geben. Die bereits arbeitslos sind, gehen dann vielleicht zu den Demonstrationen. Und es ist absolut nicht auszuschließen, dass wir in diesen Ländern in den nächsten Monaten und Jahren durchaus die eine oder andere gewaltsame Auseinandersetzung auf den Straßen sehen werden.
Über ein Jahrzehnt mussten sich 10 kolumbianische Geiseln gedulden, bis sie gestern von den FARC-Guerillas freigelassen wurden. Doch die Guerilleros lassen ihre Geiseln nicht ohne Hintergedanken ziehen. Die Geste soll den Weg zu Friedensgesprächen mit der Regierung ebnen. Doch diese lehnt ab. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Die Guerilleros der FARC haben nicht nur Geiseln freigelassen. Sie haben sich auch verpflichtet, auf Entführungen zu verzichten. Die Öffentlichkeit hat das mit großer Erleichterung aufgenommen. Staatspräsident Juan Manuel Santos würdigte beides als Schritt in die richtige Richtung. Aber es sei zu wenig, um Friedensverhandlungen aufzunehmen.
No es suficiente. Hay que liberar los secuestrados civiles, los secuestrados que siguen en su poder.
Erst müssten auch die rund 400 Zivilisten freikommen, welche die FARC entführt habe, um Lösegeld zu erpressen und die Kriegskasse zu füllen. Überhaupt schraubte Santos den Preis für Friedensgespräche noch einmal in die Höhe. Erst wenn die Guerilla sich bereit finde, die Waffen niederzulegen, könne man sich an den runden Tisch setzen. Kolumbiens rechtsliberale Regierung ist in einer komfortablen Lage. Zum ersten Mal im bald 50 Jahre dauernden Konflikt haben die regulären Streitkräfte eindeutig die Oberhand. Sie haben praktisch die gesamte Führung der FARC ausgeschaltet. Dazu laufen der Guerilla, die Guerilleros davon. Statt 18.000 Kämpfer wie vor einem Jahrzehnt sind heute nur noch 8.000 dabei. Mit der Freilassung der 10 Polizisten und Militärs hatten die Rebellen darauf spekuliert, einen Dialog mit der Regierung aufzunehmen. Dabei wollten sie ihr altes politisches Anliegen einbringen, eine umfassende Bodenreform. Darüber wurde schon vor 10 Jahren einmal gesprochen, doch ließ die FARC-Guerilla die Verhandlungen zuletzt platzen. Heute sei der Zug abgefahren, die schwächelnden Rebellen könnten jetzt gar keine politischen Forderungen mehr stellen, glaubt Camilo González Pozo, einer der bekanntesten Konfliktbeobachter Kolumbiens.
Las intenciones del gobierno son tener unos instrumentos para ofrecerle rebaja de penas a la guerrilla.
Die Regierung von Präsident Santos sitze am längeren Hebel. Sie habe militärisch wie politisch genug Rückenwind und wolle nur noch über die Beilegung des Konfliktes an sich verhandeln. Aussteigewillige Guerilleros könnten vielleicht noch Strafminderungen für sich herausholen. Mehr liege nicht drin.
Es ist 18.26 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit folgenden Fragen. Wie das Gasleck in der Nordsee stopfen? Wie viel Sinn macht die Verwendung von gesunder Bionahrung in ungesundem Essen? Und wieso ist die Piratenpartei in Deutschland so erfolgreich? Laut Umfragen liegt sie schon bei 12%. Zuerst zum Essen. Bio verkauft sich gut und immer besser. Zum ersten Mal haben Lebensmittel aus Bioproduktion in der Schweiz einen Marktanteil von 6% erreicht. Eier, Brot, Gemüse, Früchte, Milch und Käse, das sind die Renner bei den Konsumenten. Weit oben auf der Beliebtheitsskala finden sich aber auch Fertigprodukte, der sogenannte Convenience Food. Doch die Freude darüber ist bei den Bioproduzenten begrenzt. Denn sogenannter Bio-Convenience Food sei gar nicht richtig Bio. Der Beitrag von Charles Lieberherr.
Man sagt sich du und trägt keine Krawatte. Das sagt Albert, der Gastgeber. In Albert Lehmanns Lindmühli zog BioSuisse Bilanz über das letzte Geschäftsjahr. Ein Ort mit Geschichte. Mühle seit 1363, Biomühle seit 1993. 60 Tonnen Biomehl pro Tag werden hier gemahlen. Der größte Teil wird verbacken zu Biobrot. Der kleinere Teil des Mehls ist eine Herausforderung für BioSuisse. Das Mehl aus der Lindmühle steckt nämlich auch im Bioteig der Bio-Fertigpizza, die tiefgekühlt und in Plastikfolie verpackt im Regal steht, mit der Knospe drauf. Man würde vermuten, das gehöre nicht zum Selbstverständnis der Bioaktiven, die lieber von Natur pur sprechen, von Wahrhaftigkeit, als von industriellem Convenience Food. Max Eichenberger, Präsident der Markenkommission von BioSuisse, widerspricht.
Wahrhaftigkeit kann auch eine Pizza im Tiefkühlbeutel sein, wenn sie wirklich so produziert wurde, dass sie nichts vortäuscht, was sie nicht halten kann.
Das heißt, die Pilze, der Mozzarella, die Tomatensauce, der Schinken, alles muss nach den Vorgaben von BioSuisse zertifiziert sein. Keine Konservierungsstoffe, keine künstlichen Aromen. Die Großverteiler Coop und Migros sind die Treiber. Sie setzen immer mehr auf Bioprodukte, auch auf Bio-Fertigprodukte. Nicht nur Tiefkühlpizza, sondern auch Rahmspinat, Käsesandwich, Kartoffelsalat, Erbsenbohnen, Ravioli in der Dose. Max Eichenberger gehört bei BioSuisse zum Flügel der Pioniere. Bio-Convenience-Food findet er unproblematisch. Es gelte eben zu unterscheiden zwischen Bio und gesund.
Es sind gesunde Lebensmittel, aber BioSuisse hat seit Beginn, also seit fast 30 Jahren, immer verboten, dass irgendeine Gesundheitsanpreisung auf ihren Produkten ist.
Trotzdem, die Meinungen im Verband gehen auseinander. Es gibt Mitglieder, denen geht das zu weit. Die Knospe passe nicht zu abgepackten Fertigprodukten. Intern wurde heftig diskutiert. Die Mehrheit der Mitglieder bei BioSuisse tendierte schließlich zu einer Beurteilung, die sich an den Erwartungen der Konsumenten und Detailhändler orientierte, erklärt Max Eichenberger.
Das Leben ist ein Kompromiss. Das ist klar, dass nicht jedes Bioprodukt mit der Knospe hat eine hundertprozentige Ökobilanz. Das ist so.
Der Kompromiss bei BioSuisse war nötig und möglich. Nicht zuletzt, weil die Nachfrage nach Bioprodukten immer noch steigt. Nach nicht verarbeiteten Produkten, nach Obst, Gemüse, Milch, Eiern, Fleisch, aber eben auch nach Bio-Convenience-Food. Besser die Biobranche gehe diesen Weg mit, offeriere auch in diesem Segment eine biologische Alternative zu konventionell hergestellten Lebensmitteln.
Wir bevormunden sie nicht. Wir machen eben keine Religion, sondern wir schauen dazu, dass diese Pizza bestmöglichst hergestellt ist.
Die Zahlen geben Max Eichenberger recht. In 15 Jahren soll der Umsatz in den Läden mit Bioprodukten bei 20% liegen. Das geht nur, wenn die Knospe sich nicht verschließt, gegenüber der steigenden Nachfrage an Fertigprodukten.
Seit nunmehr 10 Tagen strömt Gas von der Förderplattform Elgin in die Nordsee. Weil die Plattform noch immer explodieren könnte, dürfen die Arbeiter noch nicht auf die Plattform zurück, um das Leck zu stopfen. Doch wie stopft man überhaupt ein solches Leck? Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler.
Total versucht zu tun, was Experten in solchen Fällen raten. Das Bohrloch zunächst mit Schlamm und später mit Zementen verstopfen und das angezapfte Ölgasreservoir vom Druck befreien, mit neuen Bohrungen an anderen Stellen. Andere Optionen gibt es nicht, sagt Mo Amro, Experte für Fördertechnik an der Technischen Universität Freiberg-Sachsen.
Das ist die Standardmethoden, die wir auch verwenden, wenn die Bohrung außer Kontrolle geriet.
Und das gilt auch für die Elgin-Bohrinsel. Zwar ist unterdessen die Flamme erloschen, mit der überschüssiges Gas abgefackelt wurde. Doch es strömt weiterhin Gas aus. Die Bohrinsel ist umhüllt von einer Gaswolke. Die Explosionsgefahr ist entsprechend groß. Förderexperte Mo Damro schließt deshalb aus, dass Total in den nächsten Tagen damit beginnen kann, von der Plattform aus das Bohrloch mit Schlamm zu verstopfen.
Solange das Gas austritt und an die Plattform rankommt, können wir nicht rangehen. Da können wir keine Motoren anmachen, wir können keinen Strom anschalten, weil es reicht eine kleine Funke und dann geht alles ins Feuer.
Trotzdem hat Total bereits ein Expertenteam und Infrastruktur zusammengestellt. Dazu gehört auch ein schwimmender Bohrturm, von dem aus das Leck gefüllt werden könnte, und die Bohrausrüstung für die geplanten Entlastungsbohrungen. Diese sollen das 4000 Meter unter dem Meeresboden gelegene Reservoir anzapfen, Gas und Öl ableiten und so in den nächsten 6 Monaten Druck von der bestehenden Leckenanlage nehmen. Auch dieses Manöver ist mit erheblichen Risiken verbunden, sagt Andrea Luke, Expertin für technische Thermodynamik an der Universität Kassel. Sinkt der Druck nämlich zu rasch, kann das natürlich vorkommende Öl-Gas-Gemisch unter Hochdruck nach oben schießen.
In dem Moment, wo man jetzt praktisch das Reservoir also dann ansticht, dann können enorme Druckspitzen auftreten. Das ist genauso, wie wenn Sie jetzt eine Sprudelflasche ganz doll schütteln, dann oben sie öffnen und dann schießt ihnen alles beides auch heraus.
Noch immer ist in der Wissenschaft der Öl- und Gasförderung weitgehend unverstanden, wo genau, an welchem Punkt einer Bohrleitung, sich das Gas beim Aufstieg an die Oberfläche so stark ausdehnt und zur zerstörerischen Kraft wird. Diese komplexe Dynamik von trägem Öl und explosivem Gas im Labor nachzustellen, ist äußerst schwierig, sagt Thermodynamikerin Andrea Luke. Das gilt ganz speziell für die Nordsee, wo besonders aggressive, saure Gase und extrem hohe Drücke die technischen Anlagen enorm strapazieren.
Man weiß eben nicht, wann entsteht das Gas. Das kann man einfach noch nicht vorausberechnen. Und da gibt es eben verschiedene Modelle, mit denen man das vorausberechnen möchte oder kann. Aber man muss eben auch immer Versuche wieder aufbauen, um zu gucken, ob diese Modelle stimmen.
Im Fall der Elgin-Plattform ist jetzt erstmal Praxis gefragt. Total will neben eigenen Fachleuten auch solche der international tätigen Firma Wild Well Control losschicken. Wild Well Control war in den 90er Jahren auf den brennenden Ölfeldern Kuwaits im Einsatz und vor 2 Jahren nach der Explosion der Deepwater Horizon Plattform. Im Vergleich zur Ölhavarie im Golf von Mexiko, so Experten, ist das Gasunglück auf der Elgin eine weit kleinere Herausforderung. Zwar treten hier unter anderem enorme Mengen des extrem schädlichen Klimagases Methan aus, doch die Bohrstelle ist weniger tief gelegen und damit leichter erreichbar. Zudem scheint die Gefahr für das Leben im Meer im Moment jedenfalls geringer. Den größten Schaden dürfte wohl der Ruf des Ölkonzerns Total davontragen.
Zum Schluss zu unserem Nachbarn Deutschland. Die Piratenpartei ist seit den Landtagswahlen im Saarland vor 9 Tagen zu einem Phänomen geworden. Sie erzielte prozentual mehr Stimmen als Grüne und FDP zusammen. Und sie bewies, dass sie nicht nur in der Großstadt Berlin mit 9%, sondern auch in ländlichen Gebieten in Parlamente einziehen kann. Obwohl die Partei wie ein ungeordneter Blumenstrauß mit einem bunten Angebot daherkommt und die Piraten manchmal auch schlicht nichts zu sagen haben.
Also das ist natürlich jetzt sehr schwierig. Da sparen wir uns jetzt erstmal den Kommentar.
Deutschland-Korrespondent Kaspar Selg über eine neue Kraft in der deutschen Politik. Genauer, eine Kraft mit Schwächen.
Der Erfolg der Piraten verblüfft nicht nur ihre Konkurrenten und die politischen Kommentatoren, sondern ganz speziell die Piraten selber. Über 7% im Saarland, 6-mal mehr als die Regierungspartei FDP.
7, wie viel Prozent waren es?
7,4%.
Das ist, das gebe ich ganz offen zu, das ist mehr, als wir erwartet hätten.
Sagte der Bundesvorsitzende der Piraten Sebastian Nerz am Tag nach der Saarlandwahl. Die Verblüffung der Piraten ob ihrem eigenen Erfolg an der Saar war aber noch gar nichts im Vergleich zu dem, was ihnen nach der regionalen Wahl in Berlin im vergangenen September widerfuhr, wo sie 9% erreichten. Und das völlig unvorbereitet. Die Piraten hatten dort eine Kandidatenliste zusammengestellt nach dem Motto, wer will auch noch drauf? Schließlich zog gleich diese ganze Landesliste geschlossen ins Parlament ein. Ein paar Stimmen mehr und sie hätten einen Sitz erobert, ohne einen Kandidaten dafür zu haben. Weshalb? Was macht den Erfolg dieser Partei aus? Wir sind anders, sagt Bernd Schlömer, stellvertretender Piratenvorsitzender.
Die Parteien unterscheiden sich gar nicht mehr. Es wird immer wieder das Gleiche vermittelt. Und ich glaube, dass wir als belebende Alternative wahrgenommen werden, die einfach versucht, eine andere Art von Politik, von Politikinhalten zu transportieren.
Wobei bei den Piraten weniger die Inhalte im Vordergrund stehen, darauf kommen wir noch, sondern vor allem die Art des Politisierens. Die Piraten begannen in Schweden als Bewegung von Internetnutzern, Hackern und anderen, welche sich vor allem dafür einsetzen, dass die Urheberrechte abgeschafft oder mindestens eingeschränkt werden. Jeder soll herunterladen können, was ihn interessiert. Bürgerfreiheit auch im Netz. Zur Durchsetzung ihrer Anliegen begannen sie sich zu organisieren, schließlich auch als Partei. Und dabei nahmen und nehmen sie die Erfahrungen in der Netzwelt mit und versuchen sie in neuartige politische Prozesse umzugestalten.
Wir nennen das Liquid Democracy,
sagt Fabio Reinhardt. Ein 30-jähriger Berliner Historiker, einer derer, die vor einem halben Jahr plötzlich zum Abgeordneten mutierte. Er sagt, sie, die Piraten, hätten lange darüber nachgedacht, wie Politik transparenter, direkter, demokratischer gestaltet werden könne, ganz speziell mit den Mitteln, die das Internet zur Verfügung stellt. Dabei hätten sie sich unter anderem gefragt, wie kommt so ein unglaublicher Entscheid zustande wie das Schweizer Minarettverbot?
Wenn man nur die Wahl hat, ja, wir wollen ein Minarettverbot oder nein, wir wollen kein Minarettverbot, dann fehlt einem zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ja, ich stehe gewissen Aspekten der Migrationsgesellschaft skeptisch gegenüber, aber deswegen bin ich doch nicht so blöd, um sakrale Gebäude zu verbieten.
Dieses und andere Beispiele zeigten, dass in jedem Entscheidungsprozess die Möglichkeit bestehen müsse, Alternativvorschläge einzubringen, zwischen mehreren Optionen zu wählen, diese kombinieren zu können.
Grundsätzlich gilt, wenn ein Antrag eingestellt wird, muss es immer auch die Möglichkeit geben, Gegeninitiativen zu starten. Wir haben ein System entwickelt, was es schafft, die guten und wichtigen Aspekte der direkten Demokratie mit den genauso wichtigen Aspekten der repräsentativen Demokratie zu verbinden.
Damit käme man dem Schweizer Modell der halbdirekten Demokratie sehr nahe, nur die Mittel sind andere. Die Vernehmlassung findet nicht nur unter interessierten Verbänden und Experten statt, sondern bei allen, die das Thema interessiert. Und das in jeder Stufe jeden Verfahrens. Voraussetzung dazu wiederum Transparenz. Man muss immer erfahren dürfen, wer was wo diskutiert. Das war denn auch das Hauptanliegen der Piraten, als sie in Berlin ins Parlament einzogen. Karin Christmann ist Parlamentsberichterstatterin des Berliner Tagesspiegels.
Zum Beispiel haben sie vorgeschlagen, der Senat, also die Landesregierung von Berlin, soll doch in Zukunft öffentlich tagen. Sie hätten gerne aus allen Sitzungen Livestreams ins Internet. Und die Piraten twittern zum Beispiel auch aus den Sitzungen. Da ist oft gar nicht so viel Substanzielles dabei, aber es, wenn man bei Twitter einfach verfolgt, was geschrieben wird, kriegt man auf jeden Fall einen ganz lebendigen Einblick, was da im Parlament geschieht, manchmal auch was im Plenum geschieht.
Und die Piraten setzten auf verschiedenen Gebieten auch schon Transparenz durch. Etwa bei unklaren Vertragsverhältnissen der Stadt mit den Gas- und Wasserwerken. Und sie setzen selber Transparenz um. Ihre eigenen Fraktionssitzungen, auch interne Kommissionssitzungen, werden konsequent im Internet übertragen. Es habe durchaus eine Änderung des Politikstils gegeben, als die Piraten eingezogen seien, schon am ersten Tag, schon rein äußerlich.
Auf einmal saßen sie da im Plenum, bunt gekleidet, der eine mit Palästinensertuch auf dem Kopf, der nächste aber auch ganz fein im Dreiteiler. Alle klappten ihre Laptops auf, fingen an zu twittern, also es war schon fürs Berliner Abgeordnetenhaus wirklich ganz was Neues.
Neu ist auch ihr politisches Programm. Sie verstehen ihren Kampf gegen das bisher geltende Urheberrecht als Kampf für mehr Bürgerfreiheit. Sie sehen sich als moderne Liberale. Die Piraten vertreten aber auch ganz andere Forderungen, weitgehende Freigabe von Drogen, kostenloser öffentlicher Nahverkehr, bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Wie so etwas finanziert werden soll, bleibt allerdings diffus. Das Spezielle an den Piraten ist aber, dass sie ihr Programm laufend entwickeln, dass sie zu ganz vielen Fragen noch gar keine Positionen haben und dennoch bereits als Partei auftreten. Zur Wirtschaftspolitik haben sie noch sehr wenig zu sagen. Das zeigt sich dann halt auch in Diskussionen über konkrete Probleme, wie die Entlassung von 11.000 Mitarbeiterinnen der pleitegegangenen Schleckerkette, etwa vergangenen Mittwoch im ZDF. Wie soll man den Betroffenen helfen, wurde der Berliner Pirat Christopher Lauer gefragt.
Also das ist natürlich jetzt sehr schwierig und ich bin auch froh, dass wir zumindest als Piraten dann immer bei solchen Themen, wo wir dann tatsächlich auch nicht so viel Ahnung haben, sagen, ja, da sparen wir uns jetzt erstmal den Kommentar.
Die Piraten stehen offen zu Lücken in ihrem Programm. Allerdings machte Pirat Lauer in der Diskussion dann den Fehler, die SPD-Größe Kurt Beck in dieser Sache Schlecker frontal anzugreifen und bekam entsprechend einiges zu hören.
Da kann man nichts sagen und da will ich jetzt nichts dazu sagen. Wenn wir zu solchen Fragen, dass 11.000, 12.000 Menschen ihre Arbeit verlieren, wenn Politik dazu keine Meinung hat, dann braucht man sie nicht.
Auch zu Themen wie der Euro-Rettung sagt die Piratenpartei nichts. Oder zum Afghanistan-Einsatz. Im Gegenteil, Parteichef Nerz wird ungehalten, wenn er immer wieder darauf angesprochen wird.
Ich kann diese Frage auch gerne noch 20 Mal sagen, dass es Themen sind, zu denen wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine endgültige Meinung gefasst haben, die bei uns derzeit in der Diskussion sind und die wir, wenn es nach mir geht, bis zur Bundestagswahl dann noch beantworten können.
Das geht aber noch ein Jahr. Bis dahin wird in einzelnen Bundesländern noch gewählt und da müssten doch Antworten her, wenn die Partei ernst genommen werden will. Nicht unbedingt, sagt der Parteichef.
Wenn wir sie nicht liefern und Ihnen diese Fragen wichtig sind für Ihre Wahlentscheidung, müssen Sie uns ja nicht wählen.
Und das klingt dann wirklich anders als bei den anderen.
Das waren die Piraten im Echo der Zeit. Verantwortlich Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.